Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Wir wollen heute wieder über die aktuellsten Ergebnisse sprechen aus der Bundesliga, denn Magdeburg, sie schwächeln, sie gewinnen aber trotzdem, wollen natürlich drauf schauen, was da die großen Probleme sind. Die anderen Top-Teams, die sich sehr, sehr stark bisher schlagen, eine Mannschaft, die eigentlich immer dafür bekannt ist, große Ziele zu haben, aber nicht so überzeugt in diesem Jahr sehr, sehr gut, gerade direkte Konkurrenten schlagen können. Und dann will man natürlich aber auch über den Frauenhandball sprechen, denn dort geht's jetzt richtig los. Die Champions League hat angefangen, die Bundesliga aber auch, und ein Team sorgt leider abseits des Feldes für Furore, leider für negative Schlagzeilen. Darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich natürlich nicht allein, sondern wie gewohnt meinen geschätzten Experten an der Seite, den lieben Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, Tim, lass uns anfangen mit den Männern und den mit der HBL im Endeffekt. Da gab es ja wieder viele Spiele. Wir haben ja quasi zwei komplette Spieltage diese Woche gehabt. Also da wirklich englische Wochen für die Mannschaften gerade. Und wenn wir uns mal anschauen, das waren durchaus spannende Spiele mit dabei. Wenn wir uns vor allem Magdeburg angucken, die sich wieder sehr schwer getan haben in beiden Partien, sowohl gegen Gummersbach, wo sie knapp gewonnen haben mit 30-28, und dann auch gegen Wetzlar mit 32-28, wobei sie vor allem bei Wetzlar davon profitiert haben, dass die Wetzlarer so viele Fehler gemacht haben, müssen wir sagen, es ist noch Sand und mächtig Sand im Getriebe bei Magdeburg.
Ja, das kann man durchaus so festhalten. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, dass sie am Ende die Spiele dann irgendwie trotzdem gewinnen, zumindest momentan noch, und dementsprechend sich auch fehlerlos halten. Und das musst du dann halt auch erstmal schaffen. Nichtsdestotrotz ist da durchaus noch Luft nach oben, was die Leistungsfähigkeit angeht. Das finde ich auch. Natürlich hatte Wetzlar jetzt auch in dieser Partie mit Till Klimke einen überragenden Torhüter im Tor. 12 Paraden, 33%. Portner und Jensen zusammen auf 6 Paraden gekommen. Das ist dann natürlich auch ein Faktor gewesen, der Wetzlar dann in diesem Spiel drin gehalten hat. Weil an sich muss man schon sagen, dass Magdeburg eigentlich über einen Großteil der Spielzeit auch immer wieder mit 2-3 Toren vorne lag. Das heißt, es war ein verdienter Sieg, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt eben noch nicht so der absolute Hurra-Handball, den man aus der letzten Saison durchaus kennt und gewohnt ist von den Magdeburgern. Aber gut, vor allem, wenn dann natürlich in den nächsten Wochen nochmal die Belastung höher wird, ist es dann wahrscheinlich nochmal verständlicher, wenn es mal ein bisschen hakt. Jetzt im Moment, ja, ist es schon ein bisschen erstaunlich, aber wie gesagt, solange sie die Spiele am Ende trotzdem gewinnen und nicht Punkte liegen lassen, ist man, glaube ich, in Magdeburg zumindest einigermaßen noch okay damit. Aber ich glaube, da weiß man auch schon selbst gut genug, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist.
Ja, das denke ich auch, dass man das weiß. Ich meine, auch die Torhüterleistung, du hast angesprochen, Portner, Jensen, 6 Paraden, auch in Gummersbach fand ich es überhaupt nicht gut, haben auch nur wenig Bälle gehalten, da waren es dann insgesamt zusammen immerhin 11, aber so die richtig überragenden Zahlen sind jetzt so damit noch nicht bei. Also ich finde auch, dass auch gerade Mike Jensen noch nicht diese Form hat aus dem vergangenen Jahr, wo er wirklich teilweise überragend gehalten hat, und auch Portner hat nach diesem ersten überragenden Spiel jetzt, auch nicht mehr so über 100%ig überzeugt, deswegen auch das ist etwas, wo man ein bisschen genau darauf achten wird, natürlich in den kommenden Wochen, und es ist so ein bisschen noch nicht so ganz dieser überragende Handball, aber du hast recht, sie holen immer die Punkte, sie siegen gewinnen diese Spiele, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, obwohl man jetzt nicht überragend spielt, trotzdem die Nerven behält, ruhig spielt und am Ende halt diese Partien einfach gewinnt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach darauf verlassen kannst. Ich meine, du kannst natürlich auch auf Ume-Igne Magnusson sowieso verlassen, ja eigentlich immer, ne, mit 9 Toren gegen Wetzlar wieder der überragende Mann gewesen bei Magdeburg. Das ist, muss man einfach sagen, was er da spielt, ist wirklich überragend toll. Und das Spannende ist ja, dass er genau die gleichen Quoten hatte gegen Gummersbach als wie gegen Wetzlar, 9 von 11 jeweils. Total verrückt, dass das genau nochmal so wiederholbar ist, aber er spricht halt für seine Qualität, dass er sehr, sehr hochprozentig diese Dinger halt verwandelt. Dann lass uns auf die anderen großen Teams gucken und den Blick werfen und den THW Kiel, die ja wieder gewonnen haben, zweimal klar gewonnen haben, einmal ja überraschend klar natürlich gegen Leipzig, wo sie mit 10 Toren gewonnen haben am Mittwoch und dann noch mit 6 Toren am Sonntag gegen den Bergischen HC, also es läuft rund und auch die Torhüter sind überragend drin, denn Thomas Mirkwart hat gegen sein Ex-Team 16 Paraden gehabt, also überragende Partie wieder.
Ja, und also mich beeindruckt vor allem die Offensive des THW. Gegen Magdeburg im Supercup 36 Tore geworfen, gegen Leipzig, du hast schon gesagt, 32, auch gegen Stuttgart 36, jetzt schon wieder 35 Tore. Also auch wie Valinius und Johansson schon integriert sind in dieses Team, das sieht schon alles sehr, sehr stark aus und ja, das ist schon durchaus beeindruckend. Nikola Bielik wird immer mehr auf der Mitte eingesetzt, was glaube ich auch eine ganz interessante Beobachtung ist. Und in diesem Spiel haben sie wirklich nichts anbrennen lassen. Also realistisch gesehen hatte der BHC eigentlich keine wirkliche Chance, hier Punkte zu entführen aus Kiel. Das liegt auf jeden Fall daran, dass Mirkwa eben so gut gehalten hat und auf der anderen Seite ja, Rudek und Johannesson bei 4 Paraden stehen, das ist dann eben ja deutlich zu wenig, aber spricht dann natürlich auch für die Offensivkräfte des THW und vor allem auch da ist es wieder sehr, sehr breit verteilt gewesen, was die Toranzahl angeht, also mit Valinius und Vincek, die mit 6 Toren die besten Torschützen sind, also ja, sie zeigt es ja auch wieder, dass da echt einige durchaus auch treffen können. Und ja, das ist schon durchaus beeindruckend, dieser Saisonstart der Kieler. Sind jetzt ja mit jetzt nach 3 Spielen 103 Tore, wie gesagt, das ist schon echt ziemlich stark. Und von daher, ja, das nächste Spiel für die Kieler in Minden, ich denke mal, dürfte man auch davon ausgehen, dass es durchaus wieder realistisch ist, diese 30er-Marke zu knacken. Also das ist schon echt ziemlich stark, was sie bisher spielen.
Ja, bisher auch der beste Angriff der Liga mit 103 Toren, führen sie da die Liga an, auch wenn da noch 2 Teams sind, die nah dran sind, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen wollen, aber das ist wirklich ja sehr beeindruckend. Ich finde, man sieht auch einfach, glaube ich, bei Bielik an, dass man ihn jetzt so versucht, ein bisschen in so eine Rolle reinzubringen und vielleicht auch dann als Nachfolger von Sargosen halt aufzubauen, was du erwähnt hattest, ne, wenn der natürlich Drücker- und Mittelpositionen besetzen soll. Die Qualität besitzt er dafür, ja, wir haben es ja gesehen, er macht das wirklich sehr, sehr gut, ist auch sehr hochprozentig in seinen Würfen. Und ich glaube, da plant man schon so ein bisschen mal voraus, okay, zu schauen, wie gut ist er, wie stark müssen wir dann vielleicht nachverpflichten, wenn dann Sargosen weg ist oder können wir uns dann auf Bielik verlassen, und bisher macht er das wirklich sehr, sehr beeindruckend, du hast es schon erwähnt, also macht er wirklich toll, also das ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, macht ganz, ganz viel Spaß, da zuzuschauen. Dann lass uns zu einem anderen großen Team kommen, die auch oben mitstehen, die Füchse Berlin, auch sie, ja, spielen sehr, sehr stark, kann man ganz gut so beschreiben. 31-21 haben sie gewonnen gehabt, daheim gegen Stuttgart. Und auch in der Woche haben sie Wetzlar mit 37-25 abgeschossen. Also auch die Berliner, die sind richtig, richtig gut unterwegs.
Ja, das ist in der Tat auch eine sehr starke Performance bisher. Schöne Geschichte ist, dass Jaron Sievert jetzt auch wieder an der Seitenlinie steht, der vor ein paar Wochen einen leichten Schlaganfall hatte. Dementsprechend.
Also da, ganz kurz, das hat mich echt geschockt, als ich das gelesen habe, dass der einen Schlaganfall hatte.
Ja, absolut. Also man hat es ja auch erstmal ein paar Wochen quasi ja, geheim gehalten, was auch vollkommen okay ist. Das erstmal für sich intern so besprochen und ja, dementsprechend wirklich krass, dass er auch jetzt nach 3-4 Wochen dann schon wieder da ist. Das ist schon echt, ja, wirklich einfach schön zu sehen, dass er wieder da ist und ja, seine Berliner auch hier. Vor allem der Sieg gegen Wetzlar, dieser deutliche Sieg, vor allem wenn man das jetzt, ne, mit dem Magdeburg-Ergebnis vergleicht, ist das schon auch ein ordentliches Ausrufezeichen gewesen in Richtung Konkurrenz und ja, auch hier, das passt schon wieder, das passt schon sehr, sehr gut alles zusammen. Klar, Gitzel 4-6, das klingt jetzt nicht überragend, aber wie gesagt, allein seine Bewegungen, seine Tore teilweise, also da sind Dinger dabei, die kann man eigentlich nicht treffen. Also das ist wirklich absolut beeindruckend. Auf links außen Tim Freihöfer finde ich bisher auch sehr, sehr stark, sehr erfrischend, gegen Wetzlar auch top. Torschütze mit 8 Toren gewesen für die Berliner. Und ja, auch da, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt kommt am Donnerstag das absolute Topspiel in Flensburg. Das wird dann auch nochmal zeigen, wo es hingeht. Und ja, ich glaube, die Berliner sind auf jeden Fall gut gewappnet für dieses Spiel. Auf der anderen Seite Stuttgart, muss man schon sagen. Boah, das sind jetzt schon ordentliche Packungen gewesen, die sie da bekommen haben. Ich glaube nicht, dass man sich das so ausgerechnet hatte oder erwartet hatte. Also in Kiel mit 13 zu verlieren, jetzt hier wieder mit 10 auf die Mütze zu bekommen. Dazwischen klar gegen Erlangen, das hätte man auch durchaus gewinnen können, das Spiel. Verliert man am Ende mit 2, ein bisschen unglücklich. Aber ja, das ist schon... Es ist, muss man mal darauf achten, wie es so weiterläuft in den nächsten Wochen. Jetzt gegen die Rhein-Neckar-Löwen wird es auch nicht unbedingt leichter am nächsten Samstag. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass Sky hat ein Voting gemacht, wer denn so die Abstiegsfavoriten quasi sind und Abstiegskandidaten. Und da war Stuttgart ganz oben im Voting. Das fand ich auch durchaus überraschend. Aber wahrscheinlich auch so ein bisschen davon getrieben, dass es eben jetzt zweimal so stark auf die Mütze gab. Aber ja, muss man mal schauen. Wenn die jetzt wirklich hier mit 0-8 starten sollten, dann nach Gummersbach zu fahren, da ist dann schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Und ich glaube nicht, dass man sich das in Stuttgart so gedacht hätte. Das ist, ja, also wie gesagt, dass man so weit weg ist in diesen Spielen. Aber gut, muss man mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt über die nächsten Wochen.
Ja, und das, obwohl ja eigentlich der Keeper gut ist, ne? Silvio Heinevetter hat 11 Paraden gehabt gegen Berlin, auch gegen Erlangen, ganz wichtiger Faktor gewesen mit 15 Paraden. Also zumindest hat man ja da jetzt wieder so ein bisschen Ruhe einfach, ne? Weil wir hatten es ja letztes Jahr, wo gar keiner irgendwie mal eine Leistung halt hinbekommen hat über eine konstante Zeit. Immerhin hat man das so ein bisschen halt lösen können, aber ich bin da bei dir, da muss noch so viel mehr passieren in Stuttgart. Ich meine, man hat ja gewisse Ansprüche auch gestellt vor der Saison, gesagt, ne, wir wollen jetzt hier die nächsten Schritte machen in den nächsten 2 Jahren. Und dann darf sich halt dann natürlich nicht so hart abschlachten lassen. Also es hört sich auch dann zwar sehr brutal an und sehr martialisch, aber es ist halt abschlachten, wenn du halt mit 10 und 13 Toren untergehst. Und ja, gegen Erlangen, daheim sind sie echt gut. Wir haben es im letzten Jahr schon gesehen, wo sie da wirklich gut mitgehalten haben, auch große Teams geärgert haben. Wir erinnern uns, sie hätten ja fast gegen Magdeburg gewonnen. Also da haben sie das gut gemacht, aber dann musst du halt auch solche knappen Spiele dann wie gegen Erlangen musst du dann halt auch gewinnen, weil sowas ist dann wichtig für das Selbstvertrauen, um dann wirklich dann auch mitzuhalten. Und da muss auf jeden Fall was passieren. Da muss auf jeden Fall nochmal nächster Schritt erfolgen bei Stuttgart und ansonsten, ja, die Berliner, die sind einfach überragend, was sie schon wieder spielen. Also das ist ja, es ist ganz, ganz klasse. Und man muss sich überlegen, dass sie auch jetzt den starken zweiten Torhüter haben. Denn Kireev hat ja gespielt gegen Stuttgart ausschließlich. 15 Paraden, 41% Quote, überragend. Also da haben sie zwei starke Torhüter, einen überragenden Kader. Und damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden oder mit viel Selbstvertrauen an in diese Top-Partie gehen. Gegen die SG Flensburg-Handewitt. Über die wir jetzt gleich reden wollen. Machen eine kurze Pause und dann gleich hier zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch mit weiteren Partien und weiteren Meldungen beschäftigen im Männerhandball und wollen dann natürlich auch den Blick werfen auf die vierte Top-Mannschaft, die SG Flensburg-Handewitt, die auch da, muss man sagen, das bisher sehr souverän spielt, hatte wirklich ein Wochenende oder eine Woche, wo sie sehr klar auch gewonnen haben, 36-23 gegen Minden Erstenheim und dann in Burgdorf. Bei Hannover-Burgdorf gewonnen, 23-35, also auch da einen klaren Sieg haben feiern können und da müssen wir sagen, Tim, das machen sie bisher sehr, sehr gut, haben auch schon 102 Tore erzielt, also auch die Flensburger Offensivmaschinerie ist wirklich am Laufen.
Ja, sie haben sich auf jeden Fall in dieser Woche so ein bisschen von dem Drama in Hamburg im ersten Spiel erholt und wirklich auch hier zwei klare Siege eingefahren. Gegen Minden ist alles andere für die Top-Mannschaft im Moment auch ehrlich gesagt ja schon durchaus dann auch eine Enttäuschung, so deutlich muss man das sagen. Minden ist einfach im Moment aus mehreren Gründen nicht in der Lage, solche Spiele knapp zu halten, für mein Empfinden. Aber umso beeindruckender war eben dieser deutliche Sieg in Hannover, wie ich finde. Also Hannover ja auch gut gestartet in die Saison. Das Spiel am Mittwoch beim BHC knapp gewonnen, auch wenn man da sagen muss, dass das handballerische Niveau dieses Spiels eher niedriger war. Also ja, war ein bisschen bitter für die Sky-Konferenz, glaube ich, dass dieses Spiel, ich glaube, fast 2 Stunden ging. Also ich habe keine Ahnung, was sie da gemacht haben, aber dementsprechend hatten sie, glaube ich, 20 Minuten in der zweiten Halbzeit noch nur auf dieses Spiel am Ende. Und wie gesagt, man hat es am Ende gewonnen. Aber ja, in dem Spiel, glaube ich, kann man sich dann auch denken, warum es dann gegen Flensburg dann nicht reicht mit so einer ähnlichen Leistung. Positiv trotzdem bei Hannover, Renas Uscins, der U21-Nationalspieler, Top-Spieler mit 9 Toren, 2 Assists. Das war schon sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite, ja, Flensburg, natürlich Kevin Müller, 13 Paraden, doppelt so viele wie das Duo Quenstedt-Ebner. Dementsprechend auch da natürlich ein klarer Faktor gewesen in diesem Spiel, warum es so deutlich wurde. Und ja, bisher auch, wie gesagt, in allen 3 Spielen über 31 Tore geworfen. Und wie gesagt, die Flensburger, ja, läuft durchaus auch schon. Ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf, wie es aussieht dann gegen die Füchse am Donnerstag. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell, bei dem es, ja, ich glaube einfach, das sind 2 Teams auf Augenhöhe. Alles in allem, ich glaube, dieser Sieg in Hannover wird nochmal einen ordentlichen Push geben, eben weil man natürlich auch sehr viel Positives von Hannover erwartet, diese Saison durchaus. Und dementsprechend, ich freue mich auf das Spiel auf jeden Fall am Donnerstag. Das wird auf jeden Fall ein ordentlicher Leckerbissen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde diese 3 Spiele sowieso, die es am Donnerstag gibt, werden sehr, sehr spannend. Ne? Rhein-Neckar-Löwen gegen Leipzig, wie werden sich die Leipziger zeigen, nachdem sie eine klare Niederlage und dann auch BHC gegen den TBV Lemgo-Lippe. Das sind wirklich schon 3 spannende Spiele, die da auf jeden Fall auf uns warten werden. Also von daher kann man sich auf jeden Fall die schon mal ganz, ganz dick im Kalender markieren auf diesen Donnerstag, dass da wirklich tolle Spiele auf uns warten. Und Flensburg wirklich überragend. Auch Emil Jakobs, ne, der auch wirklich richtig, richtig gut in Form ist. Jeweils besser Werfer zusammen jetzt gegen Hannover. Mit Franz Semper, der 7 von 8 gemacht hat, während Emil Jakobs 7 von 9. Vorher war er selbst mit 9 Treffern besser Werfer, also von daher auch er sehr, sehr gut in Form. Eine ganz wichtige Rolle, die er dort einnimmt, nachdem er, das ist wirklich, also überragend, was er dort spielt, nachdem Hamburg so an der Weg ist. Also ganz, 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 ganz stark, was er dort auf die Platte zaubert. Dann lass uns auf jeden Fall noch über Melsung sprechen, die am ersten Wochenende, ja, wirklich an der ersten Woche sehr, sehr deutlich verloren haben, wo wir auch schon sehr deutliche Kritik geäußert haben. Sie haben sich jetzt zumindest ein bisschen gefangen, gegen Hamburg gewonnen mit 3 Toren und dann in Lemgo einen Punkt geholt. Das ist in Ordnung, Tim. Gut, klar, ich glaube, gegen Lemgo war ein bisschen mehr drinne gefühlt, aber irgendwie die letzten 2,5 Minuten, da war irgendwie kein Team, wollte irgendwie noch ein Tor werfen, hatte man dann den Eindruck.
Ja, stimmt schon irgendwie. Ich glaube, das war alles in allem eine ordentliche bis gute Woche, dass man dieses Spiel gegen Hamburg gewinnt, wo man sich auch ja durchaus lange schwer getan hat und auch erstmal ja so ein bisschen reinkommen musste zur Mitte der ersten Halbzeit und zur Mitte des Spiels. Dann hat man das Ding dann gedreht und konnte es dann auch einigermaßen souverän runterspielen. Das war alles in allem ganz gut. Vor allem Casado, finde ich, einen Top-Job gemacht mit 6 Toren und vor allem 7 Assists. Seine Nebenleute da gut in Szene setzen können. Und ja gut, in Lemgo musst du halt auch erstmal gewinnen. Dementsprechend, glaube ich, war es auch durchaus ein gerechtes Unentschieden am Ende. Würde ich schon sagen, auch da, das Torhüter-Duell nahezu ausgeglichen, 14 zu 12, Simic und Kastelitz. Da gab es jetzt keine riesen Unterschiede, was das angeht. Und dementsprechend, glaube ich, kann man da auf beiden Seiten auch durchaus gut mit leben. Klar, Vor allem, du hast es gesagt, also das letzte Tor ist 2 Minuten vor Schluss gefallen durch Bobby Schagen mit dem Ausgleich für Lemgo. Danach dann mit noch einem Fehlwurf noch Lemgo auch nicht mehr nach vorne gekommen, beziehungsweise eine perfekte Wurfchance kreieren können. Von daher, ja, glaube ich, kann man da ganz gut mit leben. Jetzt hat man sich so ein bisschen wieder gefunden. 3-3 Punkte. Ist schon mal ganz ordentlich. Als nächstes geht's gegen Hannover. Auch das ist eine durchaus schwierige oder eine komplizierte Aufgabe, denn Hannover wird absolut motiviert sein, dieses Flensburg-Spiel als Eintagsfliege einzukategorisieren und dementsprechend eine andere Leistung zu zeigen, eine Reaktion zu zeigen. Und von daher, das könnte auf jeden Fall sehr, sehr tricky werden, wenn man das gewinnt. Wäre es, glaube ich, für die Moral auch sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, also das ist schon, ja, muss man mal schauen. Melsung bleibt, es bleibt, wie es ist. Es ist einfach unfassbar interessant zu sehen, wie sich das jetzt alles findet, ob sich das schnell genug findet oder ob man jetzt eben schon zu viele Punkte liegen lässt wieder. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht.
Ja, schauen wir mal. Ich meine, sie haben es ja auch geschafft ohne Julius Kühn, der sich ja schwer verletzt hat, 2 Monate jetzt ausfällt und wahrscheinlich so pünktlich zur WM fit wird, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Also das ist ja auch etwas, was man natürlich genau beobachten muss, inwieweit er dann oder wie weit er fehlen wird der Mannschaft, beziehungsweise wie es die Mannschaft auch ohne ihn schaffen wird. Und immerhin eine gute Nachricht war, dass zumindest Siemens den Vertrag verlängert hat bis 2026. Also da hält man auch noch eine ganz wichtige Stütze, hat auch wieder tolle Partie gemacht gegen Nemo mit 14 Paraden, ganz, ganz wichtiger Rückhalt gewesen. Also da war eine gute Woche von den Ergebnissen her. Natürlich sehr bitter, dass man jetzt Julius Kühn verliert für 2 Monate, aber die Spieler haben eine Reaktion gezeigt, finde ich. Man hat schon noch eine Besserung gesehen. Klar, es ist noch nicht so Top-Level, was man erwarten kann, aber man hat zumindest jetzt geguckt, dass man Punkte sammeln kann. Und ich glaube, das ist mal das Wichtigste, was sie jetzt erstmal tun können. Lass uns ein Thema noch auf ein anderes Team kommen, was bisher wirklich sehr, sehr gut in Form ist, wie ich finde. HC Erlangen, wir haben sie ja auch oft kritisiert, muss ich mir ganz ehrlich zugeben, kommen jetzt bei uns nicht so gut weg, wenn wir über sie reden, aber 3 Spiele, 3 Siege, dabei jetzt letzte Woche haben sie ja Wetzlar geschlagen, diese Woche Göpping geschlagen, und auch sehr deutlich Göpping geschlagen. Wenn man mal guckt, zur Halbzeit 17-10, am Ende steht es 34-28, also da hat man ja wirklich gar nichts anbrennen lassen.
Nee, das war wirklich ein Startzielsieg der Erlanger. Das war auch durchaus überraschend, wie ich finde. Das hätte ich nicht so deutlich erwartet. Also so wie Erlanger im Moment drauf ist, klar, das Ding in Stuttgart war ein bisschen glücklich, das muss man schon sagen. Das ist ja gerade schon angeklungen, als wir über Stuttgart geredet haben. Aber nichtsdestotrotz musst du das Ding dann halt auch erstmal über die Bühne bringen und gewinnen. Das haben sie getan. Und dementsprechend in diesem zweiten Heimspiel gegen Göppingen einfach überhaupt nichts anbrennen lassen. Das war, wie gesagt, sehr beeindruckend. Und ja, das ist aber genau das, was Erlangen ja auch seit Jahren eigentlich spielen sollte. Genau das sind ja die Teams, ob es Göppingen ist, ob es Wetzlar ist, die man eigentlich schlagen muss und auf deren Niveau man sich bewegen sollte, wenn man auch bedenkt, wie viel Geld durchaus da vorhanden ist, was das Budget angeht, was den Kader angeht. Also du hast da ja einige Spieler, die einfach wirklich sehr, sehr gut sind und auf einem sehr guten Bundesliga-Niveau spielen oder teilweise so einen Ticken drüber. Und dementsprechend Clement Verlin, klar, in dem Spiel jetzt 9 Paraden, 29%, klingt jetzt nicht überragend, aber immer noch 3 Paraden mehr als das Göppinger Duo zusammen, das zum einen. Generell, finde ich, hat er auch gegen Stuttgart, meine ich, auch ziemlich gut gehalten. Also, da auch 14 Paraden, genau, ja. 36%. Also auch da, der ist auch in absoluter Topform wieder. Das ist dann natürlich auch sehr, sehr wichtig für den HC Erlangen. Und ja, also das ist wirklich, endlich spielt man mal den Handball, den man sich eigentlich seit Jahren auch mit der Qualität des Kaders wünscht. Und dementsprechend steht man da auch vollkommen zurecht da oben. Als nächstes geht's nach Hamm. Das ist keine einfache Aufgabe, aber auch das ist ein Gegner, den man eigentlich schlagen muss. Dementsprechend ist ein 8-0-Punkte-Start, sollte auf jeden Fall drin sein, beziehungsweise sollte das klare Ziel sein. Und das ist dann schon echt ein Saisonstart nach Maß, den man auch erstmal, vor allem wenn man sich das Auftaktprogramm eben anguckt mit Wetzlar, mit Göpping, das hätte ich jetzt nicht unbedingt so erwartet, muss man schon sagen, vor allem aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre. Und ja, dementsprechend sieht das schon sehr, sehr gut aus, was Erlangen da bisher macht.
Ja, und definitiv. Und wenn wir auf die andere Seite gucken, Göpping kann halt, wenn es ganz blöd läuft, halt mit einem Sieg in 4 Spielen starten, weil jetzt nächste Woche geht's, also diese Woche geht's gegen Magdeburg. Das ist halt auch eine richtig schwierige Auswärtsaufgabe. Das ist natürlich richtig bitter. Meinen, sie haben sie immer ein bisschen noch was nachgelegt, mussten ja auf die Verletzung reagieren von ihrem Kreisläufer Fit Poteco, der sich an der Schulter verletzt hat. Und deswegen hat man mal eben Blas Blagutinczyk dazu geholt. Einen super Spieler auf jeden Fall auf der Position am Kreis. Der letztes Jahr sowieso in die Bundesliga kommt, zur SG Flensburg Handewitt. Und ich glaube, die werden sich auch ein bisschen freuen, dass sie jetzt, dass er sich schon mal an das Niveau gewöhnen kann in der Bundesliga, dass er schon mal so einen ersten Eindruck auch hinterlassen kann. Und das ist natürlich für Göpping eine super Verpflichtung, aber trotzdem, man muss sich halt einfach steigern. Man kann ja jetzt wirklich einen Fehlstart, kann man vielleicht schon so ein bisschen sagen, weil eigentlich theoretisch gesagt, okay, gut, vielleicht geht man mit 4-4 aus den ersten Spielen vielleicht raus, ne, wenn man guckt, dass du in Berlin spielst und in, dann daheim gegen Magdeburg, das sind schon schwierige Gegner, aber du darfst halt nicht so gegen Erlangen halt verlieren, also ich glaube, da gibt es mit Sicherheit nochmal klare Ansagen auch nochmal von Hartmut Meierhofer an seine Mannschaft, dass man so einen Auftritt sich nicht erlauben darf, wenn man nochmal europäisch spielen will im nächsten Jahr, wenn man dort wieder den Platz sich holen will. Dann lass uns zum Abschluss der Bundesliga noch auf das Aufsteigerduell zu sprechen kommen, Gummersbach gegen Hamm. Am Ende gewinnt Gummersbach 29-28 und sichert sich damit eine gute Position aktuell mit 4-2 Punkten. Aber Tim, das war wild, sag ich mal.
Das trifft es ziemlich gut, ja. Also Gummersbach hat es eigentlich in der ersten Halbzeit schon komplett auf ihrer Seite mit 17-12 geführt. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie da nochmal Schwierigkeiten bekommen. Aber haben, ähnlich wie auch schon in den ersten Spielen, haben nicht aufgesteckt, sind dran geblieben, sind immer näher gekommen und dementsprechend konnten sie dann auch nach 45 Minuten wieder auf ein Tor verkürzen, dann sogar in Führung gehen, haben davon profitiert, dass Gummersbach viel mit dem 7. Feldspieler gespielt haben. Und auch mit, gut, in Unterzahl sowieso den Torwart rausgenommen haben. Und ich glaube, da gab es dann eine Sequenz mit 3 Toren auf das leere Gehäuse in Folge. So konnte Hamm dann eben die Führung übernehmen. Wladimir Bosic mit einer absolut fantastischen Leistung, sowohl was das Torewerfen angeht, aber alles, vor allem natürlich auch was das Halten angeht, mit 16 Paraden, 47%, wirklich einfach stark. Und so konnte Hamm dann auf einmal 8 Minuten vor Schluss oder 7 Minuten vor Schluss auf 27-23 und 28-24 wegziehen. Und da sah es dann schon so aus, als ob die Gummersbacher hier durchaus überraschend Punkte lassen. Aber gut, dann kam eben die Zeit, in der Dominik Mappes mal wieder übernahm. Und ich glaube, 4 Tore nochmal in den Schluss Minuten macht, sorgt im Alleingang eigentlich dafür, dass die Gummersbacher von 25-28 am Ende noch das 29-28 erreichen. Dazu noch ein Block von Julian Köster zum Schluss, der das Ganze dann sichert, die 2 Punkte. Interessant war auch, dass Gudjon Valo Sigurdsson zur Mitte der zweiten Halbzeit müsste es gewesen sein, als Hamm dann wieder rankommt, seine Mannschaft komplett auseinandergenommen hat in der Auszeit. Wirklich so nach dem Motto, habt ihr jetzt keinen Bock mehr Handball zu spielen oder was ist das denn? Und danach noch eine Auszeit nahm und die dann das komplette Kontrastprogramm war. Also sehr ruhig, sehr bestimmt und das fand ich schon sehr interessant zu beobachten und ich sag mal so, scheint ja dann am Ende auch noch aufgegangen zu sein. Dominik Mappes, muss man auch dazu sagen, dass er nicht angefangen hat. Man hat mit Ole Pregler gestartet auf der Mitte. Zu Beginn ist es aufgegangen, aber vor allem in den Situationen mit dem leeren Tor ist es halt leider dann nicht aufgegangen, dieser Plan. Und das hätte dann fast dafür gesorgt, dass sie eben hier diese Punkte liegen lassen. Und dementsprechend am Ende ist es noch gut gegangen für Gummersbach. Bisschen glücklich, aber aufgrund von Dominik Mappes einfach, also es ist unfassbar wichtig, dass sie den haben und ja, wie der da dieses Spiel entscheiden kann, ist schon echt sehr, sehr beeindruckend.
Ja, überhaupt tolle Woche von ihm, auch 14 Tore geworfen gegen Magdeburg. Also wirklich, wirklich ganz, ganz stark und auch schön zu sehen, dass er wieder zurück ist. Das ist wirklich eine tolle Leistung, die er dort zeigt. Also ich glaube, das hat man so ein bisschen vergessen, als er in der zweiten Bundesliga gewesen ist, aber ihr weiß ja nochmal, was er eigentlich für eine absolute Qualität besitzt und ich glaube, sehr, sehr schön da auch zu sehen. Ja, und auf jeden Fall wollen wir noch erwähnt haben, dass es noch zwei wichtige Personalien gab aus der Bundesliga mit Magnus Landin, der seinen Vertrag verlängert hat bis zu 2025, also nochmal um 2 Jahre verlängert hat und auch Jennifer Kettermann bleibt Geschäftsführerin bei den Rhein-Neckar-Löwen, verlängert ihren Vertrag bis 2026, also da zwei wichtige Personalien für die Vereine, natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass sie dann auch so langfristig dann noch bleiben. Nachdem sie erst so bei Landin so ein bisschen hieß, okay, da könnte es ein bisschen dauern vielleicht, hat man sich doch relativ schnell jetzt auf einen neuen Vertrag einigen können. Ja, damit machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und sprechen natürlich dann auch über Frauenhandball und aber auch noch über den europäischen Handball, denn es gibt natürlich die Auslosung in der European League, wollen wir drüber reden und natürlich aber auch auf die Frauen, denn Bietigheim ist in Champions League gestartet und das war sehr, sehr eindrucksvoll. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, und bevor wir jetzt zum Frauenhandball kommen, über den wir ja regelmäßig berichten, wollen wir jetzt erstmal noch den Blick werfen auf die European League, denn dort gab es ja die Auslosung zur zweiten Qualifikationsrunde, bevor es dann natürlich dann mit der Gruppenphase weitergeht. Und ja, Tim, wir müssen drüber reden, denn diese Ansetzung oder diese Auslosung ist nicht so sonderlich gut verlaufen, wie ich finde, denn wir haben ein deutsch-deutsches Duell, Göppingen gegen den TBV Lemgo-Lippe. Und da denke ich mir immer, wenn ich mir das anschaue, wir sind im europäischen Wettbewerb, warum schafft man es nicht, dass es so von der Auslosung her ist, dass man diese nationalen Duelle, die es dann auch gibt zwischen zwei portugiesischen Teams, nicht einfach eliminieren kann. Also das ist etwas, was mich sehr, sehr stört, wenn ich das mir anschaue.
Ja, definitiv. Also ich verstehe es auch nicht. Ist definitiv nicht optimal, sowohl für die Vereine vor allem natürlich, weil also du arbeitest eine Saison darauf hin, um die Chance zu haben, europäisch zu spielen und dann spielst du am Ende gegen ein Team, was du sowieso mindestens zweimal in der Saison siehst, das ist halt einfach Kacke. Ähnliches ja auch mit dem portugiesischen Duell Belenenses gegen Águas Santas. Ja, das ist in der ersten Runde hatten wir es ja auch schon mit dem norwegischen Duell Drammen gegen Kolstad und also ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, wieso man da diese dass man das nicht regelt, dass eben Teams aus einer Nation nicht aufeinandertreffen können. Ich verstehe es auch nicht, aber gut, es ist jetzt, es ist ja leider seit Jahren so, also es ist ja nicht so, dass
man es geändert hat. Aber zumal, was ich ja nicht verstehe, in der Gruppenphase ist es ja so, dass sie nicht aufeinandertreffen dürfen. Aber warum macht man das nicht schon vorher? Ich verstehe es auch nicht. Ich kapiere es nicht. Also, ich meine, klar, das ist ein tolles Duell, darauf freue ich mich schon auf die beiden Spiele, aber ist super, natürlich aus Deutschland ist es natürlich blöd, weil sich jetzt ein Team das andere raushauen wird, klar, aber trotzdem, also ich finde, das macht es halt nicht einen europäischen Wettbewerb aus. Es ist halt, ja, es sind zwei Top-Mannschaften, die man wahrscheinlich am liebsten eher in Richtung Gruppenphase sehen wollen würde, aber jetzt so macht man sich es halt ein bisschen selbst halt kaputt, indem man halt, dass einer von beiden halt rauskicken würde und dann gibt es halt natürlich eine Überraschung, klar, natürlich, das kann schon passieren, aber so richtig, richtig glücklich bin ich damit überhaupt nicht. Aber lass uns auf andere Duelle gucken, wir haben ja wirklich ein richtig geiles Duell, wie ich finde, Montpellier gegen IKS Sevenhof, also das ist ja ein richtig spannendes Spiel.
Durchaus, ja, das könnte sehr interessant werden. Natürlich Sevenhof mit Skipper Goto, der nächste Saison dann nach Kiel geht. Das wird ein sehr, sehr interessantes Duell. Auch sehr, sehr interessant sind, finde ich, die Duelle Bidasoa Irun gegen Kolstad und auch Sporting gegen Bjerringbro. Also auch das sind wirklich zwei sehr, sehr, das sollten sehr, sehr spannende Spiele werden. Auch Azoti Puave gegen Nexe, auch da zwei Teams, die in den letzten Jahren häufiger in der European League dabei waren. Nexe ja auch im Final Four dabei gewesen in der letzten Saison. Also ja, das sind schon echt, das zeigt ja auch das, was man mit dieser Reform dann damals auch machen wollte und wirken wollte, dass eben die European League, dass dieser zweite Wettbewerb unterhalb der Champions League deutlich, deutlich aufgewertet wird nochmal. Und ich glaube, das sieht man eben auch schon in dieser Qualifikationsrunde. Für Flensburg geht es nach Polen gegen Kwidzyn. Das sollte auf jeden Fall relativ locker gemacht werden. Also es ist jetzt kein Household Name im europäischen Handball. Dementsprechend ja, haben sie es da, glaube ich, ganz gut getroffen. Und ja, von daher, ich glaube, das sind auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Spiele dabei, auf die man sich freuen kann.
Ja, definitiv. Also da sollten wir auf jeden Fall unbedingt reinschauen. Das sind auf jeden Fall Spiele, auf die ich mich freue, auch wenn es natürlich dieses direkte Duell dann geben wird zwischen den deutschen Mannschaften. Aber auf jeden Fall, trotzdem, es werden tolle Spiele mit dabei sein. Da können wir uns auf jeden Fall auch jetzt schon mal dann drauf freuen. Auf die Partien, die gehen ja dann los Ende September, 27. September, gibt es dann die Partien, die dort dann losgehen. Dann lasst uns dann vom Männerhandball, also von der European League der Männer, zur Champions League der Frauen kommen, denn die ist ja gestartet in der vergangenen Woche und natürlich mit der SGE BBM Bietigheim, die mit dabei sind, die ja schon am Mittwoch dann auch ihr Bundesligaspiel hatten, um sich dann am Wochenende voll auf die Champions League zu konzentrieren. Und naja, was soll man sagen? Sie haben sehr, sehr deutlich gewonnen bei DHK Banik Most. 46-23, höchster Sieg in der Champions League jemals, zweithöchster Auswärtssieg in der Champions League-Geschichte jemals. Also Start nach Maß, kann man sagen, Tim.
Ja, das war auch da relativ früh schon entschieden. Nach 18 Minuten hat man mit 15-5 geführt. Da war es dann schon sehr klar, in welche Richtung das geht. Also ja, man hatte eine sehr geringe Fehlerquote, die Offensive dementsprechend natürlich stark. Und ja, das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Vor allem, weil man ja durchaus davon ausgegangen ist, dass es eben eine sehr enge Gruppe ist. Jetzt muss man auch schauen, wie Moss dann in den nächsten Spielen so spielt. Aber gut, ja, das ist schon ein sehr, sehr guter Start gewesen. Und gut, im nächsten Spiel gegen FTC, das wird dann wahrscheinlich nochmal eine andere Hausnummer. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, wie dieses Spiel dann ausgeht. Aber ja, wie gesagt, Auftakt nach Maß und ja, eine absolut überragende Woche natürlich mit den zwei sehr, sehr deutlichen Siegen.
Ja, auf jeden Fall. Das waren wirklich sehr, sehr gut deutliche Siege und natürlich auch hier wirklich sehr, sehr überragend. Und das wird mit Sicherheit so die erste größte Herausforderung werden für Bietigheim. Und mal gucken, ob es dann ihre Siegeserie, die ja jetzt mittlerweile auf 56 Spiele in Folge angewachsen ist, dann einen Dämpfer bekommt. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Dann lass uns dann auch ein bisschen auf andere Ergebnisse zu sprechen kommen. Ich finde so ein bisschen, dass Bukarest gewinnt gegen Krimi Ljubljana mit 30-28, so eine kleine Überraschung. Denn Ljubljana immerhin auch eine der Top-Mannschaften in den vergangenen Jahren gewesen, Tim. Aber wenn man sich so die Karte anschaut, Bukarest hat da wirklich fleißig aufgerüstet und das ist dann wahrscheinlich so das Ergebnis der Transferperiode, kann man sagen.
Ja, durchaus. Vor allem, naja gut, es war ein sehr, sehr enges Spiel. Dementsprechend vielleicht nicht ganz so überraschend. Wie gesagt, auch Bukarest mit einer sehr, sehr starken Mannschaft. Zum Beispiel Grace Sadi ist da dazugekommen. Die französische Spielmacherin auch in dem Spiel mit 8 Toren und 3 Assists. Dazu hat man weiter natürlich eine Christina Nergu. Auch die 5 Tore, 8 Assists. Also das war schon sehr, 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 sehr stark. Und ja, dementsprechend konnte man da so ein bisschen auf der anderen Seite Dimitrieva und Radicevic, die jeweils 9 Tore geworfen haben, egalisieren. Und von daher hat man auch das Torhüterin-Duell gewonnen. Und das ist dann natürlich in so einem engen Spiel dann auch absolut der Schlüssel zum Erfolg. Von daher glaube ich schon, dass es durchaus passt und dass es zwei Teams auch sind, die durchaus auf Augenhöhe zu sehen sind.
Genau, das denke ich auch. Knappes Spiel war es auch zwischen Esberg und Gjör. Am Ende gewinnt Gjör knapp mit 31-29. Also da sichern sie sich da auch den Sieg. Und auch Rapid Bukarest hat gewinnen können, nachdem es der CMS Bukarest gewesen ist, die gegen Ljubljana gewonnen haben. Rapid gewinnt mit 31-27 gegen Zagreb. Also auch da ein spannendes Duell. Metz gewinnt klar mit 31-22 gegen Storm Handball. Also von daher gibt es auch spannende Ergebnisse auf jeden Fall. Dann lass uns dann zur Bundesliga zu sprechen kommen, Tim, und uns auch da mit den Ergebnissen beschäftigen. Vom Wochenende gab ja einige Spiele und lass uns mal mit den Sonntagsspielen anfangen. Wenn wir mal gucken, der Thüringer HC musste zum VfL Oldenburg und was soll man sagen, am Ende steht es 35-18, also ein klarer Sieg für den Thüringer HC, was vor allen Dingen halt einfach daran liegt, dass Oldenburg sich 22 technische Fehler geleistet hat. Also ich glaube, man merkt relativ schnell, warum man diese Partie verloren hat.
Ja, dann wird es definitiv schwierig, vor allem wenn man als Oldenburg jetzt nicht die Qualität und die Breite im Kader hat, um auf sowas dann zu reagieren. Von daher, dazu musste man jetzt auch den Ausfall von Katrin Pichelmeier hinnehmen, die sich leider das Kreuzband gerissen hat und lange ausfallen wird. Also auch da der nächste Schock für das Team, für das sowieso ja schon, wie gesagt, eigentlich unterbesetzte Team, was die Kaderbreite angeht. Da eine der wichtigsten Spielerinnen jetzt so früh zu verlieren, ist ja wirklich absolut tragisch. Für den THC ganz klar eine starke Leistung. Gutes erstes Spiel. Johanna Stockschläder, die neu gekommen ist, auf links außen mit 7 Toren, konnte sich direkt gut einfügen. Und ansonsten, wie gesagt, ja, also klarer Sieg und hoch verdient, Wurfquote wirklich auch da, der Unterschied frappierend mit knapp 69% Wurfquote für THC und auf der anderen Seite 47% für Oldenburg, das ist schon, ja, einfach zu viel und das erklärt dann auch sicherlich dieses deutliche Ergebnis.
Ja, wenn ich mal gucke, dass Nicole Rott 8 Paraden hat in 42 Minuten Spielzeit und eine Quote von 47%. Ich glaube, das sagt relativ viel über die wenigen Würfe oder über halt diese geringe Anzahl an Würfen, die es halt auf ihr Tor gegeben hat. Also da merkt man schon, wo der Hase im Endeffekt begraben ist aus Sicht der Oldenburgerin. Also ja, das ist kein schöner Auftakt für sie. Das wird mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Saison werden. Du hast angesprochen, Pichelmeier nicht mehr mit dabei. Also von daher, das ist wirklich echt, das ist, glaube ich, schon, das wird richtig, richtig hart werden für Oldenburg. Wir hatten es ja in unserer Vorschau erwähnt, dass es keine einfache Saison sowieso für sie wird und jetzt nochmal mit dem Rückschlag, das ist, glaube ich, ja, richtig, richtig schwer, jetzt dort das alles zu verkraften. Dann lass uns, bevor wir eine kurze Pause gehen, Thema auf das zweite Sonntagsspiel zu sprechen kommen, HSG Blomberg-Lippe und Buxtehude. Ja, knappes Spiel, am Ende gewinnt Buxtehude 27-24 und kann sich vor allen Dingen bei ihrer Torhüterin Marie Andresen bedanken.
Ja, sie war auf jeden Fall der entscheidende Faktor mit 16 Paraden, 42%, Lea Rüther hat auch 2 Minuten gespielt und in diesen 2 Minuten 3 Paraden noch dazu geholt mit 60%. Also das Duo war schon sehr, sehr stark.
Vor allem alles 7 Meter, ne? Das darf man nicht vergessen.
Genau, also das ist schon sehr beeindruckend und wie gesagt, in so einem engen Spiel dann auch eben der entscheidende Faktor. Auf der anderen Seite Marie Michalczyk wieder gut gestartet in die Saison mit 9 Toren. Aber auch eben 5 Fehlversuchen, davon auch einen 7 Meter, den sie da verworfen hat. Und ja, alles in allem, ja, glaube ich schon nicht schlecht von Buxtehude. Wie gesagt, auch da gab es ja den gewissen Umbruch mit einigen Spielerinnen, die dann nicht mehr dabei sind. Und wie gesagt, wenn Marie Andresen da so stark startet, kann man ja schon einen Kartiffilter direkt vergessen. Also das ist ja wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr beeindruckend und dementsprechend erstes kleines Statement, würde ich sagen, für die Teams, die da auch in Richtung, ja, sagen wir mal, erweiterte Spitze kämpfen und von daher, ja, gutes Spiel für Buxtehude.
Ja, auf dem Platz hinter Bietigheim kann man ja sagen. Also wir haben schon in der Vorschau gesagt, dass Bietigheim wahrscheinlich nicht so schlagen wird, aber zumindest, dass dahinter sehr, sehr spannend wird. Ich glaube, das können wir schon mal sagen, auf jeden Fall. Also da werden wir genau drauf schauen. Und wie gesagt, das war ein guter Auftakt für Buxtehude, aber auch für noch Lemgo das eigentlich relativ gut gemacht, auch wenn es am Ende dann noch 3 Tore sind und hier und da schon nicht so überzeugend, aber trotzdem, ich denke auch, damit kann man auf jeden Fall schon mal drauf aufbauen. Und wenn man sich dann ein bisschen steigert, dann ist es auch mit Sicherheit dann auch ein Sieg im Rückspiel auf jeden Fall möglich. Da machen wir jetzt hier eine kurze Pause, kommen dann sprechen wir noch über eine sehr, sehr große Kontroverse, die es in Dortmund gibt. Da wollen wir natürlich nochmal einen genauen Blick drauf werfen und über die restlichen Spiele noch in der Handball-Bundesliga der Frauen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns nochmal mit den anderen Ergebnissen beschäftigen, auch gerade mit den Samstagspartien der Bundesliga, die ja noch nicht bei uns besprochen worden sind. Da wollen wir natürlich den Blick werfen auf Borussia Dortmund, auf den letztjährigen Zweiten, die gegen SV Union Halle Neustadt ran mussten. Am Ende gewinnen sie 34-24, also sehr, sehr deutlich. Tim, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten, auch angesichts des Umbruchs, der in Dortmund da ist, und aber spricht dafür, dass die Qualität ja sehr, sehr, sehr groß ist auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Alina Gresels geht wieder voran mit 8 Toren, 3 Assists. Das war schon sehr, sehr stark. Generell, ja, wie gesagt, ein deutlicher Sieg, auch zur Pause schon mit 20-13 vorne gewesen. Jahre Ten Holte, 14 Paraden, 42%. Und das, obwohl auf der anderen Seite mit Annika Gudel mit 11 Paraden, 30%, auch eine sehr, sehr gute Torhüterin im Torstand. Also ja, durchaus überraschend, dass es dann so deutlich war. Aber auch hier, wie gesagt, die Wurfquote bei Union Halle Neustadt unter 50%. Und ja, das ist dann eben gegen so ein Top-Team wie Dortmund schwierig, dann das Spiel knapp zu halten. Und ja, von daher gut in die Saison gekommen. Aber ich sag mal so, ich glaube, die Probleme, die liegen derzeit in Dortmund auch eher neben der Platte als auf der Platte. Und ja, da gibt es ja auch ein sehr interessantes Thema, was die Woche jetzt so aufgeploppt ist.
Genau, was wir ja auch gleich jetzt eigentlich ansprechen wollten, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, denn ja, es gibt große Unruhe in Dortmund, da ist man zwei außerordentliche Kündigungen bekommen hat von Mia Soschke und Amelie Berger, zwei Handball-Nationalspielerinnen, die derzeit krankgeschrieben sind, und da geht es jetzt ja wirklich, wirklich rund, kann man wirklich sagen. Also da ist es wirklich sehr, sehr viel schon mal falsch gelaufen. Man weiß nicht genau, warum es diese außerordentlichen Kündigungen gab. Dortmund hat klar widersprochen, dass auch der Herr Andreas Heiermann klar bestätigt auch nochmal bei den Ruhr-Nachrichten. Und jetzt soll es am Montag ein Treffen geben, also am heutigen Montag, wo wir aufnehmen, um alles ja nochmal in Ruhe zu besprechen. Aber es ist wohl so, die Initiative Anlauf gegen Gewalt vom Athleten Deutschland e.V. ist mit dabei. Die haben sich wohl dorthin gemeldet. Also das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe, auch wenn man nicht genau weiß, was der Sache ist. Aber wenn man die ja einschaltet, dann muss es da ja was Gravierendes geben, weswegen sich beide Spielerinnen nicht mehr in der Lage sehen, beim BVB zu spielen.
Ja, davon ist leider auszugehen. Und das ist schon... Das rückt schon kein gutes Licht auf den Verein. Mal wieder, muss man ja auch sagen. Also was da in den letzten Jahren alles auch an Querelen neben der Platte so aufgekommen ist, ist schon echt schwierig. Da ging es dann ja in den meisten Fällen eher darum, um das Umfeld, um die Infrastruktur und so weiter. Also noch so ein bisschen ums Sportliche. Aber ja, das geht in eine Richtung, die einfach wirklich ja schockierend ausfallen kann. Wie gesagt, wir wissen auch nicht mehr, aber ja, ich glaube, es zeigt schon, dadurch, dass Reinhard Rauball auch dabei sein wird als Vereinspräsident, zeigt, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die Tragweite des Ganzen. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was jetzt die nächsten Tage dann noch vielleicht genauer rauskommt zum Sachverhalt, was da Sache ist. Ja, aber wie gesagt, das rückt kein gutes Licht auf die Handballabteilung des BVB, und die Mannschaft an sich auf der Platte hat es jetzt anscheinend nicht so mitgenommen und gestört, dass die Leistung davon jetzt erstmal beeinträchtigt wurde, aber ja, je nachdem, wie viel diejenigen vielleicht auch wissen oder nicht wissen, kann sich das natürlich auch irgendwie durchaus noch darauf auswirken. Und ja, wir hatten es ja schon immer mal wieder auch in der Vorschau anklingen lassen mit 20 Abgängen in den letzten 2 Jahren. Da muss es ja irgendwelche Gründe für geben, und vielleicht kommen jetzt gewisse Gründe auch mal ans Licht. Aber gut, müssen wir mal abwarten, was dann dabei rauskommt, was man dann am Ende verlauten lässt, wie es mit den beiden Spielerinnen weitergeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch nach diesem Gespräch nicht, dass sie nochmal für den BVB auflaufen wollen und werden. Also ja, das ist schon echt ein interessantes Thema zu beobachten für die nächsten Wochen. Ich bin da, ja, wie gesagt, es ist schon echt ganz, ganz schwierig, was da im Moment abgeht in Dortmund.
Ja, da bin ich auch bei dir. Also ich habe es mir auch dann, als ich das gelesen habe, auch so gedacht, das kann vielleicht auch, was auch immer da passiert ist, wir wissen es ja nicht genau, das ist ja, was wir machen, so ein bisschen so Graben im Dunkeln gucken, oder was da sein könnte. Aber das ist vielleicht wirklich so ein Thema, warum halt so viele Spielerinnen halt gegangen sind, dass da irgendwas, was passiert oder irgendwelche Leute gibt, die irgendwie Spielerinnen schlecht behandelt, keine Ahnung, das kann ja alles Mögliche sein. Das ist auf jeden Fall nicht schön, was dort passiert. Ich glaube, da möchte man sowas nicht in den Schlagzeilen sein, aber es ist dann vielleicht auch einfach dann gut, dass man das jetzt als Verein einfach aufarbeitet, um einfach dann auf Dauer dann auch wirklich dann erfolgreich zu sein, dann noch langfristig dann auch die große Konkurrenz von Bietigheim zu sein, denn man hat ja mit André Fuhr einen Trainer, der das ja sehr, sehr erfolgreich ist und den ich mal auch, glaube ich, aus diesen ganzen Vorwürfen, je nachdem, wie es gehen wird. Ich glaube, er wird es aber nicht sein, weil er auch in Blomberg ja 15 Jahre lang hat er ja sehr, sehr gut gearbeitet und da ist ja nie was passiert, da waren nie irgendwie negative. Klar, da ist man ein bisschen strenger, ja, okay, das kenne ich auch, ich habe ja auch mal unter ihm ein bisschen trainieren dürfen, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein Grund dafür ist, sondern muss irgendwie was, ja, im Umfeld ums Team herum irgendwas sein, was scheinbar irgendwie, ja, dazu wirkt, dass sich die Spielerinnen überhaupt nicht mehr wohlfühlen. Also sehr, sehr schlimm. Wir werden natürlich genau das Auge draufhauen. Vielleicht wissen wir jetzt schon am Dienstag mehr. Schauen wir mal drauf. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber sprechen, sobald es da nähere Infos zu gibt. Dann, Tim, lass uns dann auf den sportlichen Teil zurückkommen und uns mit weiteren Spielen beschäftigen und uns dann auf den Aufsteiger mal beschäftigen. VfL Waibling haben gespielt gegen Sport und Neckarsulm und haben verloren, zwar am Ende deutlich mit 30-23, aber wenn die Trainerin sagt, mir haben nur 10 Minuten gefallen, weißt du, hast als Aufsteiger viel richtig gemacht.
Ja, das kommt durchaus hin, denn bis zur 50. Minute muss man sagen, dass das Waibling da nah dran war und wirklich Neckarsulm ärgern konnte. Also wie gesagt, in der 50. Minute hat Emma Hertha noch für das 22-24 gesorgt und von da an konnte Neckarsulm dann wegziehen in der Schlussphase. Aber wie gesagt, bis dahin war das schon ein sehr, sehr guter Auftritt von Waibling, die es, wie gesagt, sehr lange sehr eng halten konnten. Und alles in allem, klar, steht am Ende ein deutlicher Sieg für Neckarsulm. Aber ich glaube, da kann man das ganz gut einordnen, dass man da noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, was ja auch durchaus verständlich ist. Ich meine, wie gesagt, auch hier gab es einen großen Umbruch, vor allem natürlich mit Spielerinnen, die viel Verantwortung jetzt übernehmen sollen, die neu sind, dass das noch ein bisschen braucht, bis das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, glaube ich, ist durchaus verständlich. Von daher würde ich es jetzt auch nicht zu sehr überbewerten oder zu sehr kritisieren. Am Ende ist es das Wichtigste, dass man eben die 2 Punkte dann mitgenommen hat. Und trotzdem für Waibling, glaube ich, kann man da schon auch einiges Positives mitnehmen aus diesem Spiel.
Ja, definitiv. Also das kann ich nur so sagen. Das kann man auf jeden Fall viel Positives mitnehmen. Nestlina Meissner, überragende Partie, 14-Paradenquote von 32% knapp. Also von daher wirklich eine ganz wichtige Rückhalt gewesen. Aber natürlich auf der anderen Seite natürlich auch Sarah Wachter, 15-Paradenquote von 50%. Das ist überragend, was sie dort gezeigt hat. Ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass sie am Ende den Sieg holen konnte mit ihrem Team. Und ich glaube, so die letzten 10 Minuten haben gezeigt, was dieses Potenzial ist in diesem Team, was da möglich sein kann, wenn da alles ineinander greift, alle Rädchen. Und von daher, man soll es nicht überbewerten. Immerhin hat den Sieg geholt, hat am Ende dann auch klarer gewonnen, noch ein bisschen was auch fürs Torverhältnis tun können. Aber ich denke, Waibling, also wenn die so weitermachen, können die da auf jeden Fall einige Teams da sehr, sehr ärgern. Lass uns zum anderen Top-Team kommen, TuS Metzing. Die haben gewinnen können, ganz, ganz klar, mit 32-27 gegen die Bad Wildung Vipers, die wirklich gut mitgehalten haben, wie ich finde. Tim, haben wirklich alles gegeben, aber am Ende fehlt dann halt doch ein Stückchen, um halt so eine Top-Mannschaft zu schlagen.
Ja, und in Dagmara Nutschun mit 14 von 17 auf Linksaußen hatte Metzing natürlich auch eine absolut starke Torschützin auf ihrer Seite. Auf der anderen Seite Annika Hampel, die junge Spielmacherin, auch mit 11 von 12 sehr, sehr stark. Dazu auch 2 Assists. Aber das hat dann am Ende eben knapp nicht gereicht. Und dementsprechend konnte Metzing da der Favoritenrolle durchaus gerecht werden. Und das, obwohl sie auch das Teuteren-Duell mit 9-11 verloren haben. Also das ist auch, das sieht man jetzt auch nicht so häufig, dass man dann eben trotzdem mit 5 Toren gewinnen kann. Sehr hohe Wurfquoten auf beiden Seiten. Also Bad Wildung fast 70% Wurfquote, bei Metzingen sind es 65%. Also was natürlich Metzingen so ein bisschen in die Karten gespielt hat, war, dass sie relativ viele einfache Tore erzielen konnten. Also 7 Gegenstoßtore konnte man erzielen. Auf der anderen Seite bei Bad Wildung waren es nur 2, was natürlich dann auch dafür spricht, dass man dann eben dadurch so ein bisschen besser in den Flow kommt. Und dementsprechend, ja, am Ende ein durchaus souveräner Sieg für Metzingen. Und für Bad Wildungen, ja, gut, ist jetzt, wie gesagt, vielleicht auch nicht unbedingt der Gegner, gegen den man sich unbedingt Punkte eingerechnet hatte. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, auch da eine ordentliche Leistung, auf der man aufbauen kann.
Ja, definitiv. Also das glaube ich auch. Man hat da gut leisten können, aber das Problem ist halt, man hat halt sich zu viele Fehler erlaubt. Eine 18 technische Fehler ist dann halt zu viel, um so eine Top-Mannschaft zu schlagen. Also da hat man sich dann ein bisschen selbst das Leben schwer gemacht, aber ich denke trotzdem eine Leistung, auf der man auf jeden Fall aufbauen kann. Das ist nicht die Mannschaft, die man schlagen muss, aber man hat auf jeden Fall Selbstvertrauen tanken können. Dann lass uns zum letzten Spiel kommen. Da gewinnen die Flames von Bentham Auerbach mit 33-28 gegen Bayer Leverkusen. Also da haben sie sich jetzt einen guten Start schon mal in die Saison geholt und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Mannschaft.
Ja, bei Leverkusen muss man sagen, dass dort einfach zu viele technische Fehler gemacht wurden. Das war dann einfach, ja, hat dann einfach nicht gepasst. Auch das Überzahlspiel hat man nicht gut, oder in diesem Überzahlspiel hat man nicht gut agiert, hat ihr Trainer Johan Pettersson angemerkt und dementsprechend konnte Bensheim dann auch erstmal gut vorweggehen mit 15-11. Danach gab es dann eben die stärkste Phase von Leverkusen mit einem 15-15 Ausgleich. Aber ja, alles in allem konnte sich Bensheim dann eben am Ende doch durchsetzen. Friedberger mit 8 Toren, die beste Torschützin auf Seiten von Bensheim. Auf der anderen Seite auch mit 8 Toren Viola Leuchter, sehr, sehr stark. Dazu auch nur 3 Fehlwürfe. Dementsprechend Bensheim guter Start und für Leverkusen eben ein Ticken zu viele eigene Fehler, die so ein bisschen verhindert haben, dass man das Ding bis zum Ende offen halten kann. Und wie gesagt, wenn du dann eben nur diese Phase nach der Pause hast, wo du wirklich sehr, sehr stark bist, dann reicht das eben gegen ein Team wie Bensheim nicht.
Genau, das ist dann zu wenig, da muss man dann sich noch auf jeden Fall steigern. Aber wie gesagt, es waren trotzdem spannende Spiele, die wir dort gesehen haben. Wollen natürlich genau in der nächsten Woche genauer drauf schauen, wie dann die anderen dann, wie es dann weitergeht wird, was man dann für mehr Schlüsse nach dem zweiten Spieltag dann ziehen kann. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, wie auch immer. Könnt uns auch gerne Rezensionen hinterlassen. Ihr dürft uns gerne auch schreiben, positives Kritik, aber auch gerne, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Und natürlich dürft ihr uns auch folgen auf den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handle Anwurf jeweils. Dort werden wir auch immer die aktuellsten News verkünden. Also von daher solltet ihr uns unbedingt folgen. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.